Und ich darf meinen Chorvorsitzenden einladen, den nächsten Vortrag zu halten. Und zwar geht es jetzt um die Diagnostik der Fettstoffwechselstörungen und der Arthrose-Marker. Wir haben jetzt vom LP-a schon gehört. Und es ist ja nicht immer leicht zu bestimmen. Wir haben manchmal Mol, also eine Konzentration, dann wieder Milligramm. Und vielleicht können wir uns das ersparen, Georg, oder?
Das hoffe ich, aber ich fürchte, es wird noch 10 Jahre dauern. Sie wissen, je kleiner die Gruppe von Ärzten ist, umso schwieriger ist es, sich auf einen gemeinsamen Nenner in Österreich zu einigen. Die Labormediziner arbeiten dran und wir sind leider eine sehr kleine Gruppe. Kurz zu mir. Ich bin Labormediziner, das heißt, ich habe zwar keine Lösung für die Probleme, aber ich freue mich immer über eine schöne Diagnose. Und natürlich lebe ich davon in einem niedergelassenen Labor, dass sie uns möglichst viel schicken. Vom Cholesterin werden wir nicht reich, aber das ist auch gut so. Ganz kurz, wovon reden wir, wenn wir von Plasmalipiden reden? Und das ist ein uralt Diagramm aus dem Silbernagel. Der eine oder andere von Ihnen kennt das vielleicht noch aus der Physiologie. Es hat sich seither nicht viel geändert. Was ist das? Also letztendlich, Lipide, wie Sie wissen, sind fettlöslich und nicht wasserlöslich. Das heißt, um sie im Blut zu transportieren, sind sie immer an Proteine gebunden. Und je nach Proteinanteil gibt es natürlich unterschiedliche Formen von Lipidtransporten. Das Wichtigste ist natürlich, das LDL-Cholesterin mit seinem Proteinanteil, der irgendwie so mittelgroß ist, in etwa bei 20%, und dem HDL-Cholesterin, das sozusagen eher 50% Lipide hat. Üblicherweise beim normalen, nüchternen Patienten kommen Chylomikronen nicht vor, das sind sozusagen triglyceridreiche Transporte aus dem Darm sozusagen in die Leber, wo die Triglyceride vor allem transportiert werden, beziehungsweise dann das VLDL ebenfalls als Lipidtransporter. Was ist zu beachten, je nach Lipid oder je nach Lipidpartikel haben wir unterschiedliche Lipoproteine. Für uns wichtig oder interessant ist sozusagen das LDL, das hat vor allem das Lipoprotein B100, beziehungsweise im HDL haben sie vor allem das Lipoprotein A. Das heißt, man kann auch unterscheiden, sozusagen statt der Cholesterinbestimmung mehr oder weniger auch die Lipoproteine direkt bestimmen. Ich möchte ein bisschen auf die laboranalytischen Details eingehen. Es ist nicht wahnsinnig spannend. Wie messen wir das? Üblicherweise messen wir das Gesamtcholesterin. Das heißt, wir haben ein Enzym, eine Cholesterinoxidase, die uns das gesamte Cholesterin im Blut oxidiert. Und dadurch entsteht Wasserstoffperoxid. Das löst eine Farbreaktion aus. Und die messen wir. Und damit kommen wir gerade noch sozusagen unter die Kosten von den 60 Cent, die uns die Krankenkasse setzt dafür. Die Triglyceride selbst werden durch eine Lipase gespalten im Labortest und dann das Glycerin, das dabei freigesetzt wird, wird sozusagen mit einer Farbreaktion sichtbar gemacht. Und entsprechend gibt es gerade bei den Triglyceriden manchmal Fehlbestimmungen. Und wie mache ich das jetzt, wenn mich nur zum Beispiel das HDL-Cholesterin interessiert? Da wird in dem Fall, wird das LDL und das VLDL mit Detergenzien werden inaktiviert und dann messe ich den Rest. Das ist dann sozusagen das HDL. Also Sie sehen, es sind eigentlich indirekte Messungen. Natürlich messe ich bei der HDL-Bestimmung auch zu einem kleinen Teil auch LDL und VLDL, sind aber meistens weit unter 5%. Zum LDL-Cholesterin, dem eigentlichen Ziel und das, womit sich die Kardiologen die letzten 10 Jahre beschäftigt haben, als Hauptrisikofaktor. Das LDL-Cholesterin ist eigentlich ein Rechenwert. Üblicherweise wird es nach der Friedewald-Formel errechnet und das ist etwas, was mehr oder weniger international gleich ist. Und das wird berechnet durch das Gesamtcholesterin minus dem HDL plus Triglyceride dividiert durch 5. Das heißt, der LDL-Spiegel ist von den Triglyceriden abhängig, daher kann ich diese Friedewald-Formel eigentlich nur bei nüchternen Patienten oder bei Patienten mit niedrigen Triglyceriden machen. Wenn die Triglyceride über 200 sind, dann messe ich sozusagen falsch hohe LDL-Spiegel. Deswegen gibt es auch die Empfehlung der Atherosklerose-Gesellschaften, wenn die Triglyceride aus irgendeinem Grund erhöht sind, wird stattdessen das sogenannte Non-HDL errechnet, das heißt einfach das Gesamtcholesterin minus dem HDL-Cholesterin. Was ist so die Alternative? Man kann das LDL-Cholesterin auch direkt bestimmen. Dazu muss man sagen, es gab früher Assays dazu, die relativ unspezifisch waren. Die haben ziemlich ungenau gemessen, da waren eher Hausnummern dabei. Was ist sozusagen der Hintergrund? Man versucht sozusagen das LDL direkt zu bestimmen, weil ja das errechnete Cholesterin durch die Triglyceride oder wenn sie Kilomikronen haben, verfälscht wird. Was wird da gemacht? Es wird sozusagen das LDL löslich gemacht und dadurch sozusagen selektiv kann ich dann das Cholesterin messen. Es ist an sich ganz gut vergleichbar mit dem errechneten Cholesterin. Natürlich gibt es immer Unterschiede und es gibt keine Abhängigkeit von den Triglyceriden. Der Nachteil ist, ich habe höhere Kosten und je nach Esse gibt es auch gewisse analytische Unterschiede, wobei die meistens, sagen wir mal, unter 10% sind, dass ich messe auch kleine Teile von HDL und VLDL mit. Was ist so die Alternative? Sie sehen, also unsere Tests, die wir verwenden, haben den Vorteil, dass wir zwar alle weltweit den gleichen Fehler machen, aber dass sie weit weg vom Perfekt sind. Sie können direkt die Lipoproteine bestimmen. Das ist Apolipoprotein A als Hauptbestandteil des HDLs, ist sozusagen mehr oder weniger gleichwertig mit der HDL-Konzentration und das Apolipoprotein B, das zu 95% im LDL vorkommt, ist sozusagen ein Surrogatmarker für das LDL-Cholesterin. Das Schöne ist, in jedem LDL-Partikel ist nur ein ApoB-Molekül, das heißt, ich kann damit auch ein bisschen sozusagen einen Indikator, also einen Indikator verwenden für die LDL-Partikelzahl. Und ist das jetzt ein besserer Marker als das LDL? Der Nachteil sind die höheren Kosten natürlich. Und der zweite große Nachteil beim ApoB ist, dass es in den ganzen Interventionsstudien eigentlich immer das errechnete LDL verwendet wurde. Und das heißt, es ist irgendwo mit dem ApoB-Spiegel können Sie das oft nicht direkt vergleichen. An sich ist LDL zusätzlich auch ein Marker, eben nicht nur der LDL-Konzentration, sondern auch der Partikelzahl. Und es gibt einige theoretische Überlegungen, dass vielleicht die Partikelzahl ein besserer Indikator ist für Atherogenese als die LDL-Konzentration per se. Auch das ist etwas, was in den großen Studien eigentlich nie beachtet wurde. Dritter großer Vorteil ist, es ist nicht abhängig von den Triglyceriden. Letztendlich in der Praxis haben Sie damit keinen wirklichen Vorteil zur LDL-Bestimmung. Der große Vorteil beim LDL ist, da gibt es klare Zielwerte und mit denen kann man ganz gut arbeiten. Letztendlich, was habe ich für Zielwerte? Und ich hoffe, dass der Professor Delekart mich nachher wieder korrigieren wird und sagt, die richtigen Zielwerte sind noch viel niedriger. Ich glaube, aktuell sollte es sozusagen je nach kardiovaskulärem Risikoprofil gibt es natürlich die entsprechenden Zielwerte, sowohl fürs LDL-Cholesterin als auch fürs Non-HDL-Cholesterin. Das Non-HDL-Cholesterin ist 30 Milligramm pro Deziliter höher, beziehungsweise fürs ApoB gibt es ebenfalls Zielwerte, die sozusagen von den österreichischen Atherosklerose-Gesellschaften empfohlen werden. Für die Triglyceride gibt es kein echtes Limit. Man sagt, dass sozusagen unter 150 ist ein geringeres Risiko, über 150, ja, sollte man weiterschauen. Wann soll man dann die Patienten weiter abklären auf familiäre Hypercholesterinämie? Und da sind wir Labormediziner auch so am Arbeiten, dass wir sozusagen auf allen Laborbefunden sozusagen einen Zusatztext schreiben, wenn die LDL-Cholesterinwerte beim Erwachsenen über 190 sind, beziehungsweise bei Kindern über 155, dass wir eine Abklärung in einer Spezialambulanz empfehlen. Und man muss sagen, wir bei uns im Labor würden damit wahrscheinlich um die 600 neue Fälle von Verdacht auf familiäre Hypercholesterinämie sozusagen allein bei uns diagnostizieren. Das heißt, es dürfte doch relativ häufig sein. Ein Thema ist das Lipoprotein klein a. Wir haben gehört, das ist der wichtigste neue Risikofaktor, wo wir eigentlich therapeutisch nach wie vor ein bisschen schwimmen. Das ist was Interessantes für mich. Das ist ein Lipoprotein, das ist LDL-ähnlich, es ist prokoagulatorisch, aber wir wissen bis heute nicht, was das eigentlich tut, welche biologische Funktion das hat. Die Spiegel sind überwiegend genetisch bedingt, so wie übrigens der Cholesterinspiegel, der zu 90% auch genetisch bedingt ist. Und das ist eben ein unabhängiger kardiovaskulärer Risikofaktor und auch ein Risikofaktor eben für die Aortenklappenkalzifikation. Es gibt keinen echten Zusammenhang mit dem LDL. Und immerhin haben so 25% der Bevölkerung erhöhte Lipoprotein-Lp-Klein-A-Werte. Man sagt, über 30 Milligramm ist das eben ein zusätzlicher Risikofaktor, den man berücksichtigen soll. Über die Therapie dürfen Gott sei Dank dann die Kliniker weiter referieren. Da bin ich auch gespannt. Wichtig ist, das ist zu 90% genetisch determiniert. Das heißt aber auch, dass eigentlich eine Bestimmung reicht. Es ist auch von der Krankenkasse so vorgesehen, dass man sozusagen einmal im Leben das Lp-Klein-A bestimmt. Und wenn das in Ordnung ist, dann kann man es gut sein lassen. Wie oft sollte es bestimmt werden? Ja, einmal im Prinzip, wenn es dann in Ordnung ist, umso besser. Und idealerweise im frühen Erwachsenenalter. Wann sollte man es besonders natürlich beachten? Wir haben gehört, eben bei den kardiovaskulären Erkrankungen oder bei irgendwelchen familiär gehäuften Aortenklappenstenosen oder Kalzifikationen. Kurz ein paar labormedizinische Basics. Sie wissen, es ist immer die Diskussion, was ist nüchtern? Die Amerikaner sagen, es reicht, wenn du 6 Stunden nichts isst. Die Europäer sind ein bisschen strenger. Die Deutschen sind überhaupt humorbefreit, da muss man 16 Stunden nichts essen, nichts trinken. Mittlerweile haben sich die europäischen Labormediziner geeinigt, was bedeutet nüchtern. 12 Stunden nichts essen, nichts trinken, außer Wasser. Und 24 Stunden kein Alkohol oder sonstige Dinge, die Spaß machen. Also Kaffee oder solche Dinge. Wie sehr beeinflusst sozusagen die Nahrungsaufnahme unsere Fettstoffwechselwerte? Und das ist gar nicht so arg. Natürlich, die Triglyceride steigen an nach einer Mahlzeit, aber auch mit einer normalen Mahlzeit, also wenn es nicht das klassische Wiener Frühstück mit Sachertorte mit Schlag ist, auch nur um 10-20%. Und das Gesamtcholesterin bleibt eigentlich auch relativ konstant, auch das LDL-Cholesterin bleibt relativ konstant. Also Änderungen sind so um die 10%. Das heißt, im Endeffekt müssen die Patienten noch nüchtern sein für die Lipidbestimmungen. Eigentlich nicht. Die Empfehlungen der Herzgesellschaften sind, dass man sich das eigentlich spart, dass man mal die Lipide beim nicht nüchternen Patienten bestimmt und erst wenn der Triglyceridspiegel sozusagen enorm erhöht ist, sollte man noch einmal bei einem nüchternen Patienten das sicherheitshalber bestimmen. Was kommt uns Labormedizinern da so ab und zu vor? Falsch hohe Triglyceride. Kennen Sie alle? Sie wissen natürlich, Alkohol verursacht erhöhte Triglyceride. Kohlenhydratfettreiche Ernährung selbstverständlich auch. Also so Stelze oder sowas macht das natürlich auch. Aber es kann auch das Gegenteil passieren. Sie haben natürlich Patienten, die besonders streng sind und jetzt 18 Stunden fasten, damit sie besonders schöne Cholesterinspiegel haben. Lustigerweise durch längeres Fasten oder fettarmes Diät haben sie eine endogene Lipolyse und dadurch sozusagen werden die Fettreserven mobilisiert und damit steigen auch die Triglyceride. Das heißt, es kann auch sein, durch das lange Fasten, meistens bei schlanken Patienten, gefühlt bei mir, bei uns häufiger schlagen am meisten die BVA-Versicherte auf, die da besonders genau sind und die dann sozusagen dann erhöhte Triglyceride haben. Das kann ihnen passieren. Umgekehrt kann es auch sein, es gibt auch Medikamente oder irgendwelche anderen Substanzen, vor allem Nahrungsergänzungsmittel, die unsere Laboruntersuchungen stören. Wir haben ganz viel Freude, Sie wissen auch, Vitamin C ist wahnsinnig gesund. Warum? Es gibt auch Studien, dass hochdosiertes Vitamin C das LDL-Cholesterin senkt. Leider ist das ein Messfehler. Warum? Das Vitamin C hemmt, stört unsere Triglyceridmessung. Dadurch, dass die Lipase gehemmt wird, das heißt, wir messen damit falsch niedrigierte Triglyceride und wenn Sie an die Friedewald-Formel denken, wird damit automatisch auch das LDL niedriger. Also Sie haben damit eine scheinbare Verminderung von Triglyceriden und LDL. Aber man kann das ganz herrlich publizieren und man kann damit sozusagen auch mehr oder weniger Publikationen sammeln. Und was Sie auch beachten sollten, und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum man nach wie vor so tolle Bücher wie die Cholesterinlüge publizieren kann, der Cholesterinspiegel ist an sich eine Akutphasemarker. Das heißt, wenn ein Patient schwer krank ist, akut erkrankt ist oder zum Beispiel einen akuten Myokardinfarkt hat, dann hat er meistens einen niedrigeren Cholesterinspiegel. Das ist auch der Grund, warum der Cholesterinspiegel das geringste Problem eurer Patienten auf den Intensivstationen ist, vermutlich. Das heißt, bei einer Akutphase-Reaktion steigt nicht nur das CRP, sondern auch das Cholesterin sinkt. Das heißt, wenn Sie bei einem akuten Herzinfarkt den Cholesterinspiegel messen, kann das durchaus sein, dass der im Normalbereich ist. Es ist auch ein Unterschied, ob Sie im Sitzen oder im Liegen Blut abnehmen. Im Sitzen versagt ein Teil der Interzellulärflüssigkeit im Gewebe und das Blut wird schlicht und einfach konzentriert. Das heißt, es steigt nicht nur der Hämatokrit um 20%, sondern auch der Cholesterinspiegel. Und wenn Sie Patienten haben, die enorm dehydriert sind, die haben natürlich dann auch erhöhte Cholesterinspiegel. Das heißt, was ist so die Take-Home-Message? Es gibt eine biologische Schwankung der Cholesterinspiegel um die 20%. Und die Bitte ist, dass Sie Ihre Cholesterinspiegel im klinischen Kontext sehen und auch mit einem gewissen Augenmaß nehmen und nicht wie manche Patienten das jetzt als religiöse Tatsache. Das Labor trägt übrigens nur zu 2% an den Messfehlern bei. Also wir haben natürlich Messfehler im Labor beim Cholesterinspiegel, aber die sind jetzt nicht so häufig. Ja, was gibt es so für Take-Home-Messages? Zwischen den Labors sind die LDL-Werte an sich ganz gut vergleichbar und eigentlich bringt die Bestimmung von Apolipoprotein B statt dem LDL keinen Vorteil. Wir freuen uns natürlich, weil es besser bezahlt wird, aber für den Patienten ist es eigentlich jetzt kein wahnsinniger Vorteil. Und bitte beachten Sie, dass auch die LDL-Spiegel biologisch schwanken können um die 20% und dass Sie damit sozusagen auch den Verlauf und die Klinik beurteilen sollten und nicht nur den Einzelwert sozusagen. Und erhöhte Triglyceride beeinflussen Ihnen das berechnete LDL. Es gibt Richtlinien dazu, dass man sozusagen bei erhöhten Triglyceriden das LDL nicht bestimmen kann. Leider passiert es doch immer wieder, dass es versehentlich berechnet wird und dann ist es falsch hoch. Und einmal im Leben, wie gesagt, sollte man auch das Lipoprotein A bestimmen, um auch dieses Risiko auszuschließen. Soweit, so kompliziert. Ich darf mich dann noch bedanken für die Aufmerksamkeit und freue mich natürlich auf Fragen und freue mich natürlich noch viel mehr, was dann sozusagen die Kliniker mit den hoffentlich korrekt diagnostizierten Cholesterinspiegeln anfangen werden.
Ja, vielen Dank, Georg, für den schönen Vortrag für uns Kliniker. Und wir sehen, dass wir immer so selbstverständlich den Laborzettel nehmen, dass das eben nicht so ganz einfach sein dürfte. Und mich würde noch interessieren, du hast das LDL ja schön beschrieben, die Schwankung vom LDL. Das HDL ist ja durchaus in Diskussion in den letzten Jahren. Dieser protektive Effekt vom HDL wird ja von vielen jetzt mittlerweile angezweifelt. Und Sport kann das ja positiv beeinflussen, das sehen wir ja bei vielen. Wie hoch ist denn da die Schwankungsbreite so in eurer Erfahrung, die wir da so sehen, die vom Messfall zu Messfall variieren kann?
Auch beim HDL haben wir dieselbe Schwankungsbreite von zumindest 20%. Und wenn man jetzt zum Beispiel, das war ja auch lange die Diskussion, ob Rotwein oder Weißwein besser ist für den Cholesterinspiegel, weil das HDL moderat erhöht wird, da reden wir von 10%. Ja. Einfach die Unterschiede zwischen Sitzen, Stehen, dehydriert, nicht dehydriert, sind um die 20%. Man muss zur Ehrenrettung der Labors sagen, im Bereich der Cholesterinmessung sind wir so gut standardisiert, dass man auch durchaus die Werte zwischen den Labors vergleichen kann, was man bei Tumormarkern nicht immer behaupten kann.
Ist das auch ein Akutphaseprotein oder eine Akutphasereaktion beim HDL oder ist es?
Naja, das Gesamtcholesterin sinkt massiv, weil die Lebersyntheseleistung während einer akuten Phase sinkt, so wie beim Albumin natürlich, und damit wird auch das HDL, soweit ich weiß, auch reduziert.
Vielen Dank. Bitte, Kurt.
Wie geht das erhöhte LP-Kleiner bei der Bestimmung vom LDL ein? Und das Zweite ist, das ApoB im LP-Kleiner scheint das im Labor zu 100% dann auch in den ApoB-Spiegeln auf?
Soweit ich weiß, scheint es nicht auf, weil es ja das LP-A hat ja auch ein ApoB-Molekül drinnen, das, soweit ich weiß, nicht mit aufscheint, weil es an ein ApoA, glaube ich, gebunden ist und damit immunologisch anders ist. Also wir messen die ApoB, ApoA-Spiegel, LP-A-Spiegel immer immunologisch, das heißt mit Antikörpern, die sozusagen die Proteine erkennen, und damit sollte es nicht aufscheinen oder nicht zu einem signifikanten Anteil. Bezüglich LDL und LP-Klein-A sehen wir eigentlich alle Konstellationen. Wir sehen fast normales LDL und hohes LP-Klein-A und beides gemeinsam erhöht. Also wirklich eins zu eins im Zusammenhang kann ich da nicht sehen. Ja? Also ich glaube, man sollte in jedem Fall beides bestimmen.
Ja, danke, Georg. Von unseren Chat-Teilnehmern mittlerweile sind es also über 100 Webinar-Teilnehmer kommen jetzt derzeit keine Fragen. Vielen herzlichen Dank nochmal.